Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Ja, herzlich willkommen, Daniel Bayers hier beim Podcast Doppelspitze. Sie sind unser erster, mal ganz prominenter Gast. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben ja auch ein bisschen Radioerfahrung. Also Sie haben nicht nur eine Radiostimme, sondern Sie haben ja auch selber mal ein bisschen sozusagen moderiert, oder? Richtig?
Ja, erstmal vielen Dank. Freue mich, bei Ihnen hier zu sein beim Podcast des Staatsanzeigers. In der Tat, ich habe während meines Studiums hier in Hohenheim auch immer journalistische Erfahrungen gesammelt, wollte auch lange Journalist werden, habe auch eine Ausbildung gemacht in einem Volontariat bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Und da läuft es ja heutzutage, wie man so schön sagt, trimedial ab. Mhm. Fernsehen, Hörfunk, Online und ein bisschen Radioerfahrung habe ich auch. Ob es eine Radiostimme ist, das ist ja immer im Ohr des Zuhörenden. Aber ein bisschen in der Technik habe ich schon was mitbekommen. Hilft mir, glaube ich, auch heute gut durch diesen Podcast zu kommen, hoffe ich mal.
Das kriegen wir, glaube ich, gut hin miteinander. Sie haben ja auch einen interessanten Werdegang, ne? Sie haben ja Kommunikationswissenschaft studiert, haben sich da aber viel mit Finanzen beschäftigt, waren bei Bostel Legal Consulting Group. Also Sie hätten ja auch einen ganz anderen Berufsweg einschlagen können, Journalist oder vielleicht in der Richtung Finanzbranche. Warum ist es das nicht geworden?
Also mit beiden Berufen war ich sehr glücklich, aber manchmal fügen sich Dinge. Ich hatte jedenfalls nie den Plan, ich muss Politiker werden. Ich halte persönlich auch wenig davon, jetzt für mich persönlich Berufspolitiker zu sein. Aktuell bin ich's, weil damit verdiene ich meine Brötchen. Aber ich finde, Politik sollte immer nur einen gewissen Lebensabschnitt betreffen. Und dann kann man auch wieder in einen anderen Beruf zurückkehren. So ist mein Verständnis, weil ich glaube, dass Politik, Parlamentarismus, auch ein Exekutivamt wie ein Minister einfach immer von neuen Köpfen, von frischem Blut, von neuen Ideen profitiert. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Und so will ich das auch handhaben. Und dann kann es gut sein, dass ich zum Beispiel auch wieder zurück in die Wirtschaft gehe. Ich war einige Jahre Unternehmensberater, habe Banken, große öffentliche Institutionen beraten, von innen gesehen, hat mir großer Spaß, große Freude gemacht. Journalist, das halte ich, glaube ich, das würde ich ausschließen, weil da muss man, glaube ich, klar sein. Entweder ist man auf ihrer Seite des Stuhls und fragt kritisch Fragen oder man ist Teil des politischen Systems. Aber ich habe unheimlich viel gelernt, unheimlich viele gute Bekanntschaften gemacht und will auch sagen, es ist so wichtig, dass wir in einer Mediendemokratie leben. Wir sehen in vielen Entwicklungen der Welt mit autoritären Strömungen, mit populistischen Strömungen, wie ja nicht nur Wissenschaft und Demokratie, sondern auch die Medien ganz bewusst unter Druck gesetzt werden. Und dass wir so eine vielfältige Medienlandschaft haben, dass wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dass wir immer noch zum Glück, auch wenn es schwieriger wird, viele, viele Lokalzeitungen haben, die vor Ort berichten. Das hat was mit Vertrauen, mit Akzeptanz von Demokratie zu tun. Das sind Strukturen, die müssen wir natürlich fördern. Deswegen kann ich dem Beruf nachträglich immer noch sehr viel abgewinnen.
Okay, das freut uns natürlich. Wir üben auch gerne aus und stellen auch manchmal kritische Fragen, auch wenn das Politiker manchmal nicht so gern hören. Aber so sind halt die Jobverteilungen.
So ist es. Wir dürfen uns über kritische Fragen nicht beschweren. Ja, jeder Haushalt setzt Ansatzpunkte für Kritik. Und wenn die Fragen nicht mehr gestellt würden, ja, dann wer soll es denn sonst machen? Also das gehört, glaube ich, mit dazu.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Dann steigen wir doch gleich mit ein, aber vielleicht nochmal die Metafrage, ist man als Finanzminister eigentlich dazu verdammt unpopulär und unbeliebt zu sein? Sie kommen ja zu jedem Ressortchef und sagen, das gibt's nicht.
Also ich glaube, man braucht schon eine Grundeigenschaft, in der man Nein sagen kann. Und zwar häufiger, als man Ja sagt. Und zwar nicht, weil man von sich aus irgendwie böse ist oder jemandem was verwehrt, aber sonst würde es nicht funktionieren, weil die Wünsche sind. Und zwar egal, ob wir in einer Zeit leben, wo viel Geld da ist oder wo die Kassen knapp sind. Das ist die Zeit, in der wir aktuell leben. Die Wünsche sind immer länger als die Möglichkeiten. Und dann muss es zumindest einen geben, der auf der Bremse steht. Und das musste ich früh in dem Amt auch lernen, weil ich würde mal mich schon als freundlichen Menschen bezeichnen. Und ich gebe mir auch immer große Mühe,
das können wir bestätigen,
das in meinem Naturell auch nicht zu verändern. Wobei ich mal Schäuble in dem Interview habe lesen hören, er hat sich irgendwann mal so ein bisschen kritischen Blick angewöhnt und die Leute haben ihm unterstellt, er sei irgendwie unfreundlich, was er gar nicht sei, was ich bezeugen kann. Mhm. Schäuble ist ein sehr vornehmer und auch freundlicher Mensch gewesen, aber er hat gemerkt, wenn ich so kritisch gucke, dann werde ich weniger angequatscht und Leute, er war ja auch Bundesfinanzminister, dann fragen mich die Leute nicht nach Geld für irgendwelche Projekte und das hat ihm einfach Zeit erspart. Also um das mal ein bisschen zu karikieren. Nein, ich glaube, freundlich sein und Nein sagen, beides geht zusammen und man muss schon einfach gut geerdet sein, weil es liegt natürlich in der Natur der Sache. Es wird von allen Seiten an einem gezerrt, von Verbänden, von Kommunen, von Fraktionen, von Ressortkollegen. Alle haben natürlich auch wichtige Vorhaben und da ist es gut, glaube ich, auch gut geerdet zu sein und einfach auch Nein sagen zu können. Jetzt kommt das große Aber. Meine Jobinterpretation eines Finanzministers ist nicht einfach auf der Kasse zu sitzen und abzuwehren, sondern wenn es drauf ankommt, Zukunftsinvestitionen auch immer zu ermöglichen. Aber damit wir die ermöglichen können, muss man halt auch ein paar Mal Nein sagen, dass man an der entscheidenden Stelle Ja sagen kann. Und so habe ich das versucht, in der Vergangenheit zu bewerkstelligen. Und so will ich das auch in Zukunft machen, gerade in Zeiten, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt. Eines für die Hörer vielleicht nochmal, um das klarzustellen. Ein Finanzminister und ein Finanzministerium verwaltet natürlich schon auch die öffentlichen Gelder mit und prägt das. Aber am Ende das letzte Wort, ganz wichtig in der Demokratie, hat immer der Haushaltsgesetzgeber, hat immer das Parlament. Die Abgeordneten sind diejenigen, die entscheiden, wo fließt wie viel Geld hin. Und ich unterstütze diesen Prozess und das mache ich gerne.
Jetzt gehen wir mal gleich in medias res. Ne? Der aktuelle Haushalt für 27 hat 5 Milliarden Defizit. Ne? Da merkt man die konjunkturelle Delle. Sie haben ja bestimmte Ideen, wie man das ausgleichen kann. Sie wollen Kredite aufnehmen über die Schuldenbremse, die teilweise ermöglicht ist. Sie wollen in die Rücklage, die für spätere Pensionslasten ist, ein bisschen sparen. Können Sie damit die 5 Milliarden stopfen, das Loch?
Ich gebe mir größte Mühe und ich glaube, wir kriegen das hin. Ich will vielleicht auch für die Zuhörer das nochmal ein bisschen einordnen. Der Landeshaushalt von Baden-Württemberg ist ungefähr 70 Milliarden groß. Und 5 Milliarden, das ist sozusagen der Teil, der in der mittelfristigen Finanzplanung, also dort, wo die Regierung plant, wie hoch sind die Ausgaben, wie hoch sind die Einnahmen, ohne zusätzliche politische Projekte reinzuziehen, das ist diese Lücke, die wir stopfen müssen. Dass es diese Lücke gibt, die ist nichts Ungewöhnliches, dass sie so groß ist, größer als in der Vergangenheit, das macht uns schon zu schaffen. Und Sie haben es berechtigterweise gesagt, das hat konjunkturelle Gründe aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Das trifft ein Exportland ins Mark wie Baden-Württemberg, dass Zölle, dass China, dass in Iran unterschiedliche Entwicklungen stattfinden, die natürlich auf die Wirtschaft Auswirkungen haben. Es kommen aber auch strukturelle Gründe dazu, einfach weil die Ausgaben stärker gewachsen sind als die Einnahmen in der Vergangenheit. Vielleicht reden wir da auch gleich nochmal ein bisschen vertieft drüber, was das auch mit unseren Kommunen macht, wie das die Politik auch unter Druck setzt und dergleichen. Aber wir müssen schon an ein paar Schrauben drehen, um diese Lücke erstmal zu schließen. Sie haben ein Beispiel genannt. Wir überweisen regelmäßig in den Versorgungsfonds, Vorsorgefonds, wo wir für künftige Pensionslasten Ansparungen machen. Der ist gut gefüllt. Der wird auch weiter gefüllt. Da werden wir jetzt einfach reduzieren. Das können wir uns so in der Größenordnung nicht mehr leisten. Ist aber auch okay, ist zumutbar, ist verkraftbar, weil der Fonds schon gut gefüllt ist und auch aus sich heraus Rendite erwirtschaftet. Wir haben zum Glück noch einen Überschuss im Rücken. Also weil wir einfach in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben, können wir den Überschuss aus dem Jahr 2024 nutzen zur Kompensation. Wir werden aber auch etwas sparen müssen. Es ist eine Sparvorgabe von ungefähr 250 Millionen für die Ressorts, zum Beispiel auch bei Förderprogrammen vorgesehen. Das heißt, auch wir müssen unseren Beitrag leisten, das hinzubekommen. Und wenn wir all diese Register ziehen, und auch, das gehört zur Wahrheit dazu, Kredite aufnehmen, was die Schuldenbremse uns ermöglicht. Und zwar keine strukturelle Verschuldung, sondern konjunkturelle Verschuldung. Also Konjunkturkredite, die wir in guten Zeiten dann auch wieder zurückbezahlen müssen. Auch die nutzen wir. Und wenn wir all diese Hebel in Bewegung setzen und als Politik maßvoll auf der Ausgabenseite sind, weil da wachsen die Bäume einfach nicht in den Himmel, dann kriegen wir es auch hin, diese Lücke zu stopfen. Aber die nächsten Haushalte, diese Legislatur, die wird auch dem reichen Baden-Württemberg einiges abverlangen. Da müssen wir uns alle drauf einstellen. Das ist eine finanzpolitische Zeitenwende. So geht's wie in der Vergangenheit jedenfalls nicht mehr weiter.
Gucken wir auf das Thema Verschuldung. Ne? Da gibt's ja, um das nochmal zu erklären, die Schuldenbremse verbietet ja eigentlich eine übermäßige Schuldaufnahme. Es gibt aber zwei Ausnahmen, wenn eine konjunkturelle Krise ist. Ne? Die Konjunkturkomponente. Es gäbe auch noch eine strukturelle Krise. Das wollen Sie ja nicht ziehen, das Instrument, sondern Sie wollen nur das ausgleichen, was die Haushaltsnotlage Nachfrage durch die Wirtschaftskrise erzeugt. Das heißt, da habe ich das richtig zusammengefasst.
Das haben Sie gut zusammengefasst. Die alte Schuldenbremse, also bevor die großen Sondervermögen im letzten Jahr durch diese neue Bundesregierung ins Leben gerufen worden sind, galt ja die alte und sehr strenge Schuldenbremse. Und die hat auch damals schon Konjunkturkredite zu einem gewissen Grad ermöglicht. Man kann einfach sagen, wenn die Wirtschaft runtergeht, geht die Konjunkturaufnahmemöglichkeit nach oben. Und wenn die Wirtschaft nach oben geht, dann muss man diese Kredite zurückbezahlen. Sehr intelligenter Mechanismus, den haben wir auch, davon haben wir immer Gebrauch gemacht, das machen wir auch jetzt. Was eine neue Möglichkeit ist, die strukturelle Verschuldung. 0,35% des Bruttoinlandsprodukts von Baden-Württemberg, das entspricht ungefähr 2 Milliarden Euro, könnte man zusätzlich an Schulden aufnehmen. Das versuchen wir zu vermeiden. Zumindest haben wir den Beschluss glücklicherweise im Koalitionsvertrag gefasst. Man kann das natürlich in Zukunft nicht auf jede Eventualität ausschließen. Wenn eine große Krise über uns herumkommt, müssen wir natürlich handlungsfähig sein. Aber wir schließen das im Koalitionsvertrag und haben bislang auch nicht vor, das in diesem Haushalt zu nutzen. Und da verzichten wir auf eine Verschuldungsmöglichkeit. Und ich glaube, das ist wichtig aus zweierlei Gründen. Das will ich nochmal ausführen. Erstens sehen wir, dass es auch wieder teurer ist, sich Geld zu leihen. Man zahlt, das haben wir fast vergessen, man zahlt auf Schulden Zinsen. Und wir sind wieder über 3%. Und angesichts dessen, dass die Inflation ja gestiegen ist, dass die Europäische Zentralbank gerade die Zinsen mal wieder angehoben hat, wird das, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und diese Zinsen, die müssen wir ja auch wieder bewerkstelligen. Ich will Ihnen mal eine Zahl geben, die haut mich um. Im Jahr 2030 wird der Bundeshaushalt 80% von drei Faktoren dominiert. Sozialausgaben, vor allem die Rente, erstens, zweitens Verteidigungsausgaben, drittens Zinskosten. Nichts davon ist investiv. Und das zeigt, dass wenn man übermäßig verschuldet, die Zinsen auch einfach uns unter Druck setzen. Das wollen wir in Baden-Württemberg vermeiden. Zweitens, ich glaube, dass wir in den kommenden Jahren auch nochmal eine wie auch immer geartete Finanzkrise erleben werden. Alle Länder der Welt machen gerade große Schulden, vor allem für die Aufrüstung, für Investitionen in Verteidigung. Die Amerikaner haben ein gigantisches Staatsdefizit. Die Amerikaner haben eine Staatsverschuldung von über 120%. In Deutschland liegt sie bei gut 60%, vielleicht 65%. Auch dort wird sie steigen. Aber wir sind weit weg von amerikanischen Verhältnissen. Und wenn die amerikanischen Staatsanleihen nicht mehr das Vertrauen genießen wie aktuell, dann wird das auch Schockwellen über die Finanzmärkte senden. Und dann ist es gut, wenn wir nicht so eine hohe Verschuldung haben, um uns auch gegen internationale Krisen zu wappnen. Und deswegen ist finanzielle Solidität immer noch ein wichtiges Anliegen. Und deswegen müssen wir in der Politik mehr denn je priorisieren. Zukunftsinvestitionen, dafür sollten wir immer Möglichkeiten haben. Aber wir müssen auch schauen, dass wir den Staat bezahlbar halten. Und da haben wir uns im Koalitionsvertrag, Stichwort Stellenabbau, Stichwort Einsparprogramme, ja auch einiges vorgenommen.
Sie waren ja schon vor 2 Jahren einer derjenigen, die auch bundesweit einen Vorstoß gemacht haben, die Schuldenbremse intelligenter anzuwenden. Die war ja früher sehr starr. Das ist ja dann auch teilweise umgesetzt worden. Aber die Idee, die Sie damals gehabt haben, dass man tatsächlich auf Schwankungen reagieren muss, die war damals noch, sag mal, eher in der Minderheit. Sind Sie da froh, dass Sie damals schon die Idee hatten?
Naja, ich wäre noch froher gewesen, wenn man noch früher auf die Idee gekommen wäre, dass was passieren muss. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit dem damaligen Oppositionsführer Friedrich Merz bei der Adenauer Stiftung wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Ich war schon im Amt damals des Finanzministers und ich habe gesagt, Herr Merz, Sie haben gute Chancen, Bundeskanzler zu werden. Und wenn es so kommen sollte, Sie werden das nicht aufrechterhalten können, dass die Schuldenbremse so bleibt. Das ergibt die Mathematik einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob er es damals nicht gesehen hat oder einfach aus politischen Gründen nicht offen darüber sprechen wollte. Aber wir wissen alle, wie es gekommen ist. Man hätte sich nur 3 Minuten mit dem Bundeshaushalt beschäftigen müssen angesichts der gigantischen Herausforderung bei der Verteidigung, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage. War klar, es muss etwas passieren. Und deswegen fühle ich mich darin bestätigt, dass es einen dringenden Reformbedarf bei der Schuldenbremse gab. Jetzt ist eines passiert. Ich war sozusagen eher aus der Position, die Schuldenbremse etwas aufzuweichen, etwas zu lockern. Sie haben das eben sehr schön formuliert, etwas intelligenter zu machen. Und auf einmal hat ein ganzes politische Klasse die Seite gewechselt und die Scheunentore wurden weit aufgemacht. Jetzt gibt es gigantische Sondervermögen, die zwar einen guten Anspruch haben, nämlich zusätzlich investiert zu werden. Aber wenn wir uns mit den Feinheiten des Bundeshaushalts vor allem beschäftigen, dann sehen wir, dass vieles versickert in Programmen, in Klientelprogrammen. Die mögen alle legitim sein, aber die haben nichts mit Investitionen zu tun. Und dafür haben wir diese Reform nicht gemacht. Da ist viel Vertrauen kaputt gegangen. Das müssen andere beantworten, ob sie das verantworten können. Da will ich aber auch sagen, das ist zu großzügig. Wir werden wieder zum Beispiel auch für die Verteidigung, was wir ja größtenteils über die Preisausnahme gerade finanzieren, mittelfristig wieder mehr aus dem Kernhaushalt finanzieren müssen. Und ich kann für Baden-Württemberg, da wo ich Verantwortung trage, sagen, wir haben das politische Versprechen abgegeben. Wir wollen unsere Anteile am Sondervermögen zum größten Teil an die Kommunen weitergeben. Aber den Teil, den wir behalten, den wollen wir wirklich nur investieren, und zwar zusätzlich für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, in unsere Gebäude, in das Thema Modernisierung der Energieinfrastruktur beispielsweise. Das Versprechen wollen wir auch mit Leben füllen und das wollen wir einfach anders machen als der Bund. Und dann werden wir mal schauen, wie Vorschläge für eine Reform der Schuldenbremse aussehen. Ich glaube, da wird noch was passieren, weil was wir nicht machen sollten, ist, alle paar Jahre ein neues Sondervermögen in gigantischer Größenordnung aus dem Hut zaubern und dann irgendwie die Probleme in Geld zuschütten. Das kann auch nicht funktionieren.
Jetzt kommen wir doch mal zu einer kritischen Frage. Grün-Schwarz steht ja gerade in der Kritik, weil trotz Sparvorgaben, trotz 5 Milliarden Loch, 60 neue Stellen in den Ministerien geschaffen werden, 30 in den Grünen, 30 auf der schwarzen Seite. Passt das ins Bild, dass man eigentlich 5% Personal einsparen will? So hat man sich das ja vorgenommen. Und dann schafft man sozusagen an der Spitze, wo es auch sozusagen wirklich um relativ hochbezahlte Stellen geht, 60 neue. Wie kann das sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich finde, unter symbolischen Gesichtspunkten ist es auch absolut nachvollziehbar, dass immer genau hingeschaut wird, was den Stellenaufwuchs in Ministerien angeht. Und Sie können sich vorstellen, dass das Verabredungen sind. Da macht ein Finanzminister jetzt nicht unbedingt Jubelsprünge. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es eigentlich eine gewisse Routine ist, dass beim Neustart einer Regierung, ja, jetzt hat eine neue Regierung, eine neue Koalition, auch wenn es die alte ist, aber neue Köpfe, neue Ressortzuteilung ins Amt gefunden, dass es eigentlich Routine ist, auch einem gewissen überschaubaren Maße Stellen zu schaffen, um diese Reorganisation auch nachzuziehen. Weil Sie können ja nicht von heute auf morgen einfach Leute entlassen und neue Leute auf Stellen setzen, sondern um einen gewissen Spielraum zu haben, ist das, glaube ich, vertretbar. Es muss maßvoll sein und in der Vergangenheit, 2016, waren es zum Beispiel 99 Stellen. Insofern ist es jetzt eine einmalige Operation zum Beginn einer neuen Regierung. Worauf ich mich konzentriere, weil da geht es um mehr als um Symbolik, ist, dass wir das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, nämlich 5% über die Legislatur in der zentralen Verwaltung an Stellen auch einzusparen, das mit Leben zu füllen. Da wird an Konzepten gearbeitet. Da geht es nochmal um ganz andere Größenordnungen an Stellen. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, auch immer ein gutes Vorbild zu sein. Aber man darf die Dinge jetzt auch nicht auf der Spitze treiben unter symbolischen Gesichtspunkten. Verstehe ich das, dass da kritisch hingeschaut wird, aber meine Aufgabe ist es vor allem jetzt auf die Konsolidierung und Einsparungen zu achten und dass wir auch durch Intelligenz, Stichwort KI, durch Automatisierung, durch bessere, schnellere, digitalere Prozesse das auch gut auffangen können in der Verwaltung, um mit weniger Personal auszukommen. Da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren die Musik spielen.
War das vielleicht auch dem etwas schwierigen Start von Grün-Schwarz jetzt geschuldet, ne? Dass man der CDU vielleicht auch bestimmte Zugeständnisse machen wollte? Es ging ja auch um die Frage, reduzieren wir vielleicht Ministerien oder Staatssekretäre? Am Ende wurden ja dann sogar fast noch mehr Staatssekretäre geschafft. Also war das jetzt einfach auch Teil der Verhandlung, wo man sich dann, um sich gegenseitig was auszugleichen, auch was zugestanden hat?
Ja, Sie haben es angesprochen. Wir haben zum Beispiel ja auf einen Staatssekretärsposten im Wohnungsbauministerium auch verzichtet. Die Stelle gab es vorher. Das haben wir jetzt in einem grünen Haus. Das ging von schwarzer Seite auf grüne Seite rüber. Auch anders gemacht. Auch da ist mal eine Symbolik in die andere Richtung, dass es auch gehen kann. Auf der anderen Seite wissen wir alle, ein Staatssekretärsposten mehr oder weniger, damit sanieren Sie und konsolidieren Sie keinen Haushalt. Aber es hat eine gewisse symbolische Bedeutung. Und ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht aus Verhandlungen berichten, weil die finden aus guten Gründen vertraulich statt. Aber ich will Ihnen eines sagen, auch ein Finanzminister muss Kompromisse machen. Ja, ich saß da als Mitverhandler dabei. Ich bin in der Rolle von meiner Partei entsandt. Ich sitze da ja nicht als Finanzminister, sondern als Mitglied der Grünen. Aber natürlich habe ich einen besonderen Blick dann immer auf diese Dinge auch schon gehabt. Und dann gibt es Dinge, da ja, bricht man nicht in Jubelarien aus, aber auch ein Finanzminister muss Kompromisse machen. Und das ist einfach normal in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag, jetzt mit Leben füllen, die Konzepte ausarbeiten und wenn die Konzepte da sind, anderen die Umsetzung machen. Und das werde ich auch einfordern. So interpretiere ich meinen Job.
Sind Sie damit also von grüner Seite zufrieden? Sie haben ja sehr viel Zugeständnisse machen müssen, mussten den Landtagspräsidenten abgeben, das Verkehrsministerium, das den Grünen, glaube ich, sehr wichtig gewesen wäre. Ne? Also insgesamt hat man ja doch der CDU sehr weit entgegen kommen müssen. Und auch in dem Koalitionsvertrag sind ja viele grüne Themen zumal abgemildert worden. Sind Sie denn insgesamt zufrieden mit dem, was verhandelt wurde?
Ja, wären wir nicht zufrieden, dann hätten wir nicht eingeschlagen. Und gleichzeitig ist es doch klar, wenn man in der letzten Legislatur 33% hatte und der Koalitionspartner 24% hatte und das jetzt so zusammengeschmolzen ist, dass man nur noch ein 0,5% vorne liegt und sogar Mandatsgleichheit im Parlament hat, da muss man Kompromisse machen. Das liegt in der Natur der Sache. Anders geht es gar nicht. Ich finde das gut vertretbar unter inhaltlichen Gesichtspunkten, auch unter machtpolitischen Gesichtspunkten. Sonst hätten wir diesen Koalitionsvertrag ja auch gar nicht geschlossen. Ich habe auf dem Grünen Parteitag mit ein bisschen zwinkerndem Auge gesagt, was lernt man daraus? Beim nächsten Mal wieder 3% vorne liegen, dann wird es auch wieder ein bisschen entspannter. Aber wir haben das Beste draus gemacht und ich finde, wir haben hart miteinander gerungen. Es hat ja auch ein bisschen länger gedauert, aber es hat sich gelohnt und die Aufgaben da draußen einfach, ja, die Wirtschaft ist unter Druck, der Wohlstand wird neu verteilt. Baden-Württemberg hat so große Aufgaben wie lange nicht mehr. Wir müssen die Verwaltung von innen heraus modernisieren. Und da gibt es schon viel zu leisten. Und jetzt hat Politik sich auch genug mit sich selbst beschäftigt. Jetzt haben wir eine funktionierende Regierung. Jetzt geht es darum, die Probleme draußen im Land anzupacken. Und da habe ich den Eindruck, dass eine Mannschaft, auch mit zwei neuen Köpfen an der Spitze der Regierung, dem Ministerpräsidenten Cem Özdemir und auch seinem Stellvertreter, der zwar schon in der Landespolitik war, aber jetzt auch neu in der Exekutivrolle ist, sich auch eine neue Regierung jetzt gefunden hat und gut miteinander umgeht. Und ich finde, so sollten wir das jetzt die nächsten 5 Jahre machen. Es gibt viel zu tun.
Prima. Bevor wir jetzt zu der Reform der Einkommensteuer kommen, die Sie ja, glaube ich, auch ein paar Ideen dazu haben, vielleicht mal so eine Zwischenfrage. Viele fragen sich jetzt, wie schaffen Sie das? Sie haben eine Familie in München, Sie haben Ihre Frau Katharina Schulze ist Fraktionschefin im Landtag, Sie sind Finanzminister. Können Sie sich klonen oder wie kriegen Sie das hin?
Ja, das ist schon auch eine Herausforderung, dass jede Woche ein bisschen anders ist. Das klingt ziemlich unromantisch, aber ein Bestandteil unserer Ehe ist auch die Kalender nebeneinander zu legen und einfach die Wochen, die Monate weit im Voraus zu organisieren. Und es gelingt uns in der Regel gut, aber auch wir haben ein Familienleben, so wie viele, viele, viele Familien auch, wo es Pendelbeziehungen gibt, wo auf einmal die Hiobsbotschaft kommt, dass die Kita jetzt schließen muss oder ein Kind sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen hat und deswegen nicht in die Kita gehen kann. Da kann man noch so gut vorbereitet sein, noch so gut organisiert haben. Auf einmal bricht dieser ganze Plan zusammen, dann muss man improvisieren. Wir haben tolle Unterstützung von beiden Omas, ohne die wird es nicht gehen. Also ich kann jedem Zuhörer nur sagen, stellt euch gut mit den Großeltern, es wird sich wirklich, wirklich lohnen, anders würde es bei uns gar nicht gehen. Und wir haben beide auch gelernt, auch Nein zu sagen, ja, weil die größte Erwartungshaltung, die kommt gar nicht von Bürgern oder von politischen Kollegen, die kommt immer von einem selbst. Und es kommen manchmal Terminanfragen, die würde ich liebend gerne machen, weil mir der Termin oder das Thema besonders am Herzen liegt. Aber dann liegt es logistisch vielleicht unheimlich schwierig oder es liegt zeitlich einfach mitten in einem Wochenende, wo ich eigentlich jetzt gerade mit meiner Familie Pläne gemacht habe, weil meine Frau zum Beispiel Termine macht und ich dann mit meinen beiden Kindern natürlich Zeit verbringen möchte. Und da muss man einfach hart zu sich selbst sagen und Nein sagen. Anders geht es gar nicht. Und das Wichtige ist, auch da habe ich jetzt mir ein dickes Fell wachsen lassen. Es gibt immer welche, die sagen, der ist seiner Vaterrolle nicht gerecht geworden oder ist seiner Ministerrolle gerecht geworden. Das muss man einfach ausblenden. Es muss für einen selbst passen. Es muss für die Familie passen. Meine Frau hat auch einen Beruf. Meine Frau hat auch eine Karriere. Das möchte ich auch unterstützen. Und ich glaube, wir Männer müssen einfach auch Vorbild sein, was Gleichberechtigung in der Care-Arbeit angeht, was die Kinderbetreuung angeht, was den Haushaltsschmeißen angeht. Und zwar nicht den finanziellen Haushalt, über den wir eben gesprochen haben, sondern auch den privaten Haushalt. Und deswegen will ich auch versuchen, meinen Beitrag da zu leisten. Es gelingt mir nicht in jeder Woche, das wirklich genau 50-50 aufzuteilen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Ministeramt ist schon sehr anspruchsvoll. Aber ich will das auch so leben, um zu zeigen, es geht, weil ich finde, man hat auch eine gewisse Vorbildfunktion und es geht auch. Mhm. Ja? Also es hat die letzte Legislatur gut funktioniert und man muss seine Grenzen kennen. Ja? Es wird eine Frage von Ihnen und Ihren Kollegen ja auch im letzten Monaten oft gestellt worden, Herr Beyers, warum haben Sie nicht für den Landtag kandidiert?
Das wollte ich gerade fragen, ja.
Ich war Parlamentarier im Deutschen Bundestag, das ist ein großartiges Amt und ein Ministerjob wird auch immer ein bisschen leichter, wenn ich das so sagen darf, wenn man auch Teil einer Fraktion ist. Aber das hätte einfach nicht funktioniert. Ja? Man muss wissen, was man imstande ist zu leisten. Man muss aber auch seine Grenzen kennen. Und da war mir einfach klar, das wird so nicht funktionieren. Und ich mag auch die innere Unabhängigkeit, die ich habe, mich voll auf dieses Ministeramt zu konzentrieren und zu wissen, wenn ich nach Hause komme, dann sind zwar immer noch 12 ungelöste Probleme auf meinem Schreibtisch, aber die können jetzt auch mal warten und jetzt stehen andere Dinge, nämlich meine Familie im Mittelpunkt. Und das habe ich in der Vergangenheit gut hinbekommen und warum soll das nicht auch in Zukunft so sein?
Ja, Respekt. Ich glaube, da können viele Eltern mitbedenken und mitfühlen, die ähnliche Probleme haben. Schön, dass es dann auch mit solchen Ämtern gelingen kann, auch wenn es eine Herausforderung ist. Vielleicht mal noch zu Herrn von Zukunftsplänen gesprochen. So manch einer sagt ja, wenn irgendwann mal Cem Özdemir nicht mehr Ministerpräsident ist, dann wäre Daniel Beyers der geborene Nachfolgekandidat. Haben Sie sich mit dem Gedanken schon mal beschäftigt?
Nein, das habe ich nicht. Ich bin zur letzten Landtagswahl ja, wie ich gerade gesagt habe, gar nicht angetreten, sondern ich habe darauf vertraut, dass Cem Özdemir diese Wahl gewinnt und so ist es dann gekommen. Und er hat mich dann gefragt, ob ich die Amtsgeschäfte als Finanzminister weiterführen möchte und auch der Verantwortung bin ich natürlich nachgekommen. Und ich sage das deswegen, es hätte auch anders ausgehen können. Ja, meine politische Laufbahn hätte auch heute einfach beendet sein können und ich würde etwas anderes machen. Und ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, das ist für mich kein Horrorszenario, dass Politik auch mal irgendwann endet. Mhm. Und souverän zu gehen und zu sagen, jetzt sind andere dran, das gehört zur Demokratie mit dazu. Jetzt haben wir als Grüne eine Verlängerung bekommen. Ich freue mich sehr darüber. Aber warum sage ich das? Dinge haben sich immer gefügt. Ja, ich bin Bundestagsabgeordneter geworden, nicht weil das immer Plan A war, sondern ich hatte einen Beruf in der Wirtschaft und Dinge haben sich so gefügt. Und ich bin Abgeordneter geworden und ich hatte auch nie als Plan gehabt, dass mich Winfried Kretschmann eines Tages anruft und sagt, willst du mal Finanzminister werden? Mhm. Sondern diese Dinge, die haben sich im Laufe der Zeit immer so gefügt und deswegen habe ich mich mit irgendwie Langfristplänen eigentlich nie beschäftigt, sondern es ist dann schon so gekommen, wie es richtig sein sollte und da habe ich ein gewisses Grundvertrauen. Und deswegen steht es für mich zur Debatte. Cem Özdemir ist junge 60 Jahre alt. Winfried Kretschmann ist jetzt in Pension gegangen mit wie viel? 77, ja. 78 Jahren. Also wenn der nur in die Nähe davon kommt, sind es ja schon mal einige Legislaturen. Insofern brauchen Sie sich um mich keine Sorgen machen. Ich mache das Amt des Finanzministers sehr gerne. Steuern, Haushalt, Banken, unsere Bauverwaltung, dafür brenne ich. Das sind meine Themen, die mache ich gerne. Und wir haben einen Ministerpräsidenten, der jetzt wenige Wochen im Amt ist. Ich glaube, er hat große Chancen, wirklich ein großartiger Landesvater in diesem Land Baden-Württemberg zu sein. Und er hat meine volle Unterstützung.
Wie wichtig ist es vielleicht auch, unabhängig zu sein? Weil viele machen ja nur Politik, haben auch nie was anderes gelernt. Sie hätten ja die Möglichkeit, wenn es da mal nicht klappt, und das kann man ja selten vorhersehen, wie es weitergeht, was anderes zu machen. Wie wichtig ist so eine Unabhängigkeit auch, um vielleicht auch mal zu sagen, nein, mache ich nicht?
Ich finde, das ist eigentlich das Salz in der Suppe, weil erst wenn Sie wissen, dass irgendwann der Tag kommt, wo Sie ein Ministerbüro verlassen, nur dann wissen Sie ja, dass das, was Ihnen wirklich wichtig ist, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch umsetzen müssen. Ja, weil es setzt mich positiv unter Druck. Es hätte, wie gesagt, ja auch sein können, dass ich vor ein paar Wochen den Ministersessel hätte räumen müssen. Und nochmal, das wäre kein Weltuntergang gewesen. Das, was mir wichtig war, habe ich vorangetrieben. Jetzt gibt es weitere Aufgaben. Ich habe noch einiges vor. Manchmal braucht man ja eine halbe Legislatur, um erstmal zu verstehen, ach, da haben wir noch ein Thema. Das ist vielleicht abseits der Öffentlichkeit, aber da gibt es einen Modernisierungsbedarf. Auch wir, auch im Bereich des Finanzministeriums, haben den. Und deswegen bin ich motiviert, da jetzt sozusagen mit anzupacken. Aber es gibt mir eine innere Ruhe und eine innere Unabhängigkeit zu wissen, dieses Amt ist auf Zeit und danach beginnt auch wieder ein neues Kapitel, ohne zu wissen, wie dieses Kapitel aussieht. Ich finde, das hat eher etwas Befreiendes. Und dass ich, wie gesagt, auch schon mal in der Wirtschaft gearbeitet habe und auch wieder mir vorstellen kann, irgendwann mal einmal auch wieder jenseits der Politik etwas zu machen, das finde ich ist eigentlich eine Stärke von Demokratie. Ich glaube, wir brauchen mehr Wechsel zwischen Politik, Wissenschaft, Verwaltung und der Wirtschaft, weil jeder dieser Bereiche haben auch unterschiedliche Logiken. Und diese Logiken zu verstehen und zu transferieren, wie man so schön oft sagt, die Silos aufzubrechen, da würde ich auch gerne einen Beitrag leisten. Und ich finde eigentlich, wir haben noch viel zu viel ungenutzte Potenziale, weil das einfach unsere Demokratie auch nach vorne bringt. Das ist doch toll, wenn ein Landwirt, wenn eine Unternehmerin, wenn wer auch immer für eine gewisse Zeit in ein Parlament geht, um dann wieder auf ihren Job zurückzukehren. Ich glaube, dass wir von diesem Wechsel profitieren. Das macht die Demokratie stärker, finde ich.
Sie haben es ja gerade angesprochen, Grün-Schwarz hat ja viel vor. Sie wollen fast eine kleine Revolution der Verwaltung, Genehmigungen in 48 Stunden, da gibt es da tolle Begriffe wie One-Stop-Shop oder sozusagen One-In, One-Out, also das heißt ja eigentlich, es soll alles ganz einfach werden. Der Bürger gibt alles nur einmal ab und dann wird entschieden. Nach 3 Monaten muss entschieden sein, sonst gilt es als entschieden. Das klingt aber noch ziemlich weit weg von dem, wie Verwaltung heute funktioniert. Wie schaffen Sie das denn in 5 Jahren, dass die ganze Verwaltung völlig anders denkt?
Also ich glaube erstmal müssen wir immer realistisch sein. Ich glaube, keiner hat behauptet, die Verwaltung wird jetzt in den nächsten 5 Jahren von links auf rechts oder andersrum gedreht. Und dann haben wir ganz andere Zustände, sondern ich glaube, wir müssen uns immer vor Augen führen, das ist das Umbauen eines Motors im laufenden Betrieb. Ja, es wird ja oft dieser Estland-Vergleich gemacht. Ich meine, die machen das toll, die machen das großartig, aber das ist ein kleines Land, das das quasi auf der grünen Wiese neu bauen konnte. Wir leben im föderalen Gebilde, nehmen Sie die Steuerverwaltung. Wir sind abhängig vom Bund, wir sind abhängig von anderen Bundesländern. Wir haben 65 Finanzämter im Amt, jede von denen haben Massenverfahren jeden Tag auf dem Tisch. Die können jetzt ja nicht mal irgendwie 2 Jahre abtauchen und sagen, jetzt machen wir mal sozusagen nur Innovation in der eigenen Verwaltung und nehmen dann das Geschäft wieder auf. Sie müssen das modernisieren, während der Betrieb weiterläuft. Und das macht es natürlich gewiss schwerfällig. Trotzdem, es gibt enorm was zu tun in all unseren Bereichen. Justiz, Sicherheit, Kultus, Wissenschaft, Steuer, Finanzverwaltung. Das ist aber auch die Chance der Landespolitik. Wir sind sehr personalintensiv. Wir haben mit vielen Themen zu tun, die den Alltag der Bürger und der Bürgerinnen jeden Tag tangieren. Und es gibt auch viele kleine Erfolgsmeldungen. Ich gebe Ihnen mal ein ganz aktuelles Beispiel. Wir sind mittlerweile dabei, dass wir für gewisse Fälle, noch nicht für alle, aber für einfache Fälle, wenn Sie zum Beispiel Rentner sind oder Sie sind eine ledige Person, die nur ein geregeltes Einkommen hat und nicht noch nebenher irgendwie Wohnungen vermietet zum Beispiel, dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie jetzt schon eine vorausgefüllte Steuererklärung bekommen. Und wenn Sie morgens zur Arbeit fahren, aus Ludwigsburg nach Stuttgart in der S-Bahn und dann über die vorausgefüllte Steuererklärung scrollen, die Werte abgleichen, haben Sie das in wenigen Minuten erledigt. So, das ist jetzt ein Prototyp, das müssen wir jetzt in die Fläche tragen. Aber es zeigt, es geht. Oder nehmen Sie das Thema Automatisierung. Mittlerweile werden 15-20% der Steuererklärung völlig automatisiert bearbeitet. Die schaut sich kein Finanzbeamter mehr an. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Quote nach oben treiben. Und jetzt sage ich Ihnen, warum ich davon überzeugt bin, dass die Sonntagsreden zum Bürokratieabbau, die Sie und ich kennen und seit Jahren erzählt bekommen und wir uns sie gegenseitig erzählen, warum sie diesmal eine Chance haben, auch realisiert zu werden. Weil es einen Faktor gibt, der uns so unter Druck setzt wie kein anderer. Das ist nicht, dass der Zeitgeist sich geändert hat, das auch. Auch da müssen wir gucken, dass wir es nicht übertreiben, weil wir im internationalen Wettbewerb sind. Aber der wirklich harte Faktor, das ist die Demografie. Wir werden einfach nicht mehr so viele Personen in unseren Behörden, in den Ämtern, egal in welcher Verwaltung haben. Und das heißt, wir werden mit weniger Man- und Womanpower die gleiche Arbeit erledigen müssen. Und das geht nur durch Investitionen in künstliche Intelligenz, in Automatisierung, aber eben auch, und das ist auch mein Plädoyer, auch in mehr Pauschalen. Wir sind immer noch sehr auf Einzelfallgerechtigkeit und Risikominimierung getrimmt. Und wenn ich sage wir, meine ich uns als Gesellschaft, weil jeder ist für pauschale, einfache Regeln. Aber wenn die pauschale Regel dazu führt, dass vielleicht mal zu Ungunsten entschieden wird oder das vielleicht heißt, ein paar Euro weniger Rückzahlung bei einer Steuererklärung oder was auch immer, dann ist natürlich gleich das Gerechtigkeitsempfinden tangiert und deswegen müssen wir das auch alle gemeinsam durchstehen. Mehr Pauschalen, mehr Typisierung, sagt man technisch, und das heißt dann in der Konsequenz weniger Einzelfallgerechtigkeit und weniger auch Risikoabsicherung. Das heißt wieder auch mehr Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern. Anders werden wir es nicht hinbekommen. Und deswegen ist es erstmal das eine, was wir in Koalitionsverträge schreiben und schöne Überschriften wie One-Stop-Shops. Sondern wir brauchen auch eine Bürgerschaft, die sich darauf einlässt und sagt, ja, das wollen wir auch gemeinsam hinbekommen. Und dann bin ich überzeugt, dass in diesen nächsten Jahren auch bei uns im Land was vorangehen wird. Und wir haben jetzt ja mit dem Effizienzgesetz, was gerade in der Planung ist, auch das erste konkrete Vorhaben, wo wir das Leben von Bürgern, von Kommunen, von Unternehmen einfacher machen wollen. Zur Wahrheit gehört, wir haben nicht alles alleine in der Hand. Wir sind bei vielen Dingen vom Bund, von Europa und so weiter abhängig. Aber das, was wir in der Hand haben müssen, da wollen wir jetzt unseren Beitrag leisten.
Vielleicht zur Erklärung, das Effizienzgesetz sagt ja, alle Berichtspflichten, die das Land erlässt, sollen bis Ende 2027 abgeschafft werden. Es sei denn, es gibt eine gute Begründung für. Ist natürlich ein großer Wurf. Haben Sie denn da alle Berichtspflichten überhaupt schon erfasst, die es da gibt? Also wo findet man die? Oder sagt man nur pauschal, gilt alles nicht mehr? Wie geht man da vor?
Nein, das würde nicht gehen. Übrigens ist ein schönes Beispiel, weil Sie das sagen. Das ist in der Vergangenheit schon mal vorgekommen. Und zwar erinnern Sie sich an das Wort Deutschlandtempo des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz. Der hat das Deutschlandtempo ausgerufen beim Bau der LNG-Terminals. Also Russland hat die Ukraine überfallen. Alle haben sich gefragt, gibt es den Blackout in diesem Winter? Deutschland war mittendrin in der Energiekrise. Und der damalige Bundeswirtschaftsminister Habeck hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in Rekordtempo diese LNG-Terminals für Flüssiggas zu bauen. Normalerweise Planungszeit mehrere Jahre und es wurde realisiert in ungefähr 13 Monaten. Und wie ist es geschafft worden? Dass, wenn Sie das Gesetz anschauen, da steht eigentlich nur in wenigen Absätzen, welche Normen, welche Regeln nicht gelten, außer Kraft gesetzt werden. Und da sehen Sie, manchmal setzt das auch die Politik positiv unter Druck, wenn einfach eine Krise da ist. Es gibt ja den schönen Churchill-Satz, never waste a good crisis, und da ist das passiert. Ist das jetzt der Normalfall im Rechtsstaat? Ich glaube, das geht auch nicht dauernd. Aber als Beispiel, ich glaube, so dieses Mindset stärker auch wirklich mal durchzugreifen bei einem Thema, was wichtig ist, ist wichtig. Und wenn Sie sich anschauen, in der letzten Legislatur unsere Taskforce zur Windenergie, dass wir schneller werden bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen, haben wir auch große Sprünge nach vorne gemacht. Jetzt ist die Pipeline gut gefüllt. Jetzt müssen die Windmühlen auch gebaut werden. Aber wir haben von staatlicher Seite, was die Genehmigung angeht, auch gezeigt, dass sowas geht. Und jetzt bin ich bei Ihrer Frage. Es ist schon Kernarbeit. Sie müssen einfach die Ressorts durchforsten. Ich habe mir zum Beispiel mal berichten lassen bei unserem Statistischen Landesamt, welche Statistiken werden da eigentlich erfasst und warum. Und viele der Gründe sind entweder Beschlüsse des Bundes oder der Europäischen Union oder eine Justizministerkonferenz hat zum Beispiel beschlossen, dass eine gewisse Berichterstattung über die Lage der Justiz und der Verwaltungsgerichte erfasst werden. Das sind natürlich sozusagen Vorgaben, da können wir uns nicht einfach hinwegsetzen. Aber die Dinge, die wir in der Hand haben, die wollen wir kritisch überprüfen. Und nehmen das natürlich ernst, was wir uns im Koalitionsvertrag als Aufgabe gegeben haben.
Sie haben ja vor wenigen Tagen in der Landespressekonferenz angedeutet, man müsste bei der Einkommensteuer, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, mehr mit Pauschalen arbeiten, haben da auch ein paar ganz praktische Beispiele genannt. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Also wo könnte man die Einkommensteuer, die ja wahrscheinlich für jeden Bürger sozusagen ein Graus ist, um sich zu arbeiten, wo könnte man das denn einfacher machen, was es vielleicht für die Bürger und auch für die Finanzbeamten einfacher machen wird?
Ich fange erstmal an, warum eigentlich Reform bei der Einkommensteuer? Weil wir haben ja gerade eine große Reformdebatte bei uns im Land und die ist dringend notwendig und diese Reformen beziehen sich auf den Sozialstaat, auf den Arbeitsmarkt, auf Gesundheit, auf Pflege. Wir haben gerade die, finde ich, sehr überraschend, positiv überraschenden Ergebnisse der Rentenkommission, die in weiten Teilen auf Zustimmung stoßen. Auch ich habe da grundsätzlich große Sympathie vor. Ich sage sogar endlich, weil ich lange dieses Thema auch aus Perspektive der Generationengerechtigkeit mit vorangetrieben habe. So, da passiert was. Aber auch bei den Steuern ist einiges im Argen. Und was mich ein bisschen besorgt, ist, dass aus Berlin große Steuersenkungspläne verkündet werden oder angekündigt werden, die nicht realistisch sind. Ich glaube, das Schwierigste in dieser Situation, was man machen kann, ist Erwartungen wecken, die man am Ende gar nicht erfüllen kann. Und deswegen, der Staat hat nicht mehr die Steuereinnahmen, wie er es in der Vergangenheit hatte. Das heißt, wir können gar nicht auf große Steuereinnahmen groß verzichten. Das würde die Länder, das würde die Kommunen, das würde auch den Bund massiv unter Druck setzen. Und deswegen ist mein Vorschlag, lasst uns aus der Not eine Tugend machen. Mhm. Und lasst uns das machen, was schon lange überfällig ist, das Steuerrecht entrümpeln. Es bietet nämlich zwei Chancen. Erstens, wir machen das Steuerrecht wieder einfacher und steigern damit vielleicht auch die Akzeptanz der Bürger. Und zweitens, durch die Beseitigung von Ausnahmetatbeständen oder durch weniger Aufwand, und ich gebe gleich ein konkretes Beispiel, sparen wir natürlich wieder Geld. Der Bürger spart Nerven. Und der Staat, die Verwaltung spart natürlich Kapazitäten bei den Ämtern. Jetzt gebe ich Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich mache mich zum Beispiel stark für eine sogenannte Arbeitstagepauschale. Aktuell ist es ja so, vielleicht machen Sie das ja auch, als Journalist, der vielleicht auch mal zu Hause arbeitet, dass Sie Ihr Arbeitszimmer zu einem gewissen Grad von der Steuer absetzen können. Da müssen Sie Rechnungen sammeln und müssen gucken, zu wie viel Quadratmeter kann ich das absetzen. Es gibt auch Homeoffice-Regeln, also da müssen Sie Ihre Homeoffice-Tage zählen. Es gibt die Kilometerpauschale, Sie müssen Ihre Kilometerzahlen zählen und Belege im Schuhkarton unterm Bett sammeln und dann geben Sie das wahrscheinlich alles Ihrem Steuerberater und sagen, lass mich damit in Ruhe, Hauptsache du machst das gut und richtig. Und auf der Seite des Amtes ist wieder jemand, der muss die auch alle zählen und zusammenschauen und sagen, passt das, was der Herr Binkowski da abgegeben hat. Und ich finde, das ist einfach nicht mehr verhältnismäßig. Ich würde all diese Dinge zusammenfassen in eine großzügig ausgestattete Pauschale. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger werden am Ende des Tages idealerweise auch entlastet. Nicht alle gleich. Mhm. Und vielleicht müssen sogar einige gar keine Steuererklärung mehr abgeben, weil sie unterhalb dieser Werte liegen. Und das, finde ich, ist eine Chance, auch wieder stärker Akzeptanz in unser Steuerrecht zu bekommen, weil es ist einfach unheimlich kompliziert geworden. Und es gibt Dinge, nehmen Sie die Umsatzsteuer, die versteht kein Mensch mehr. Ja? Ob Sie Ihren Latte Macchiato mit Kuhmilch oder mit Hafermilch trinken, das ist steuerlich, macht das was aus. Und das versteht einfach kein Mensch mehr. Und deswegen ist mein Appell, nicht so sehr große Erwartungen wecken, die wir nicht erfüllen können, sondern das, was wir in der Hand haben, möglichst aufkommensneutral, also weil es nichts kostet, zu modernisieren. Das wäre, glaube ich, ein großer Beitrag zur Modernisierung des Steuerrechts und am Ende des Tages auch zum Bürokratieabbau.
Okay. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Wir haben jetzt ja hier in Baden-Württemberg zwei prominente Beispiele von Politikern mit Migrationshintergrund, Herr Özdemir und Sie. Wie weit ist das ja auch ein Stück weit eine Normalisierung? Weil ich fand ihn im Wahlkampf unheimlich spannend. Und das habe ich auch mal Özdemir gefragt. Das war gar kein Thema, sondern man redet darüber nicht, sondern das sind einfach zwei Menschen, Politiker, die anhand ihrer Handlungen und ihrer Aussagen beurteilt werden. Ist das nicht ein enormer Fortschritt, dass wir so weit sind, dass das einfach eine Normalität ist?
Das sehe ich genauso. Das ist genau meine These. Es gibt ein tolles Buch von dem Soziologen Aladin Al-Mafalani, heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Integrationsparadoxon. Und das Paradox, in meinen Worten sehr einfach zusammengefasst, ist, Integration bedeutet, da kommen Menschen an einen Tisch unterschiedlicher Herkunft und wo unterschiedliche Typen kommen, da gibt es auch ein bisschen Reibung, aber am Ende sitzen wir alle gemeinsam an diesem Tisch und das ist diese neue Normalität und gerade weil es Normalität ist und gerade weil diese Reibung auch beobachtbar ist, macht es Debatten größer, als sie eigentlich angemessen wären und dass das zum Beispiel die Herkunft von Herrn Özdemir so gut wie gar keine Rolle gespielt hat, so, das ist halt der Bad Uracher, das ist der Schwabe Cem Özdemir, spricht doch zum gewissen Grad für eine Normalität und das würde ich genauso sagen wie Sie, das ist eigentlich ein enormer Fortschritt. Ich will übrigens auch mit Blick auf mich sagen, ich bin nicht zu den Grünen gekommen, weil ich mich in erster Linie für Integrationspolitik oder Ausländerpolitik, hat man früher gesagt, irgendwie interessiert habe, sondern für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ich sehe aber auch, und das ist jetzt die andere Seite, dass schon auch eine gewisse Verantwortung damit einhergeht. Ja, in der letzten Legislatur war ich wahrscheinlich, ich muss gerade mal überlegen, doch wahrscheinlich der Einzige mit, wie soll ich sagen, sichtbaren oder dem Namen nach sichtbaren Migrationshintergrund. Und natürlich haben sich auch Verbände oder Menschen mit Migrationsgeschichte, von denen wir sehr, sehr viele haben, ja, in unserem Land, die unsere Gesellschaft bereichern, an mich auch gewandt und gesagt, wir zählen auf dich. Bruder, wir zählen auf dich. Du bist auch einer von uns. Du musst auch unsere Perspektive mit einbringen. Und das nehme ich natürlich schon sehr ernst. Ich kann sagen, mich interessiert das alles nicht. Ja, das ist jetzt nicht meine originäre Aufgabe als Finanzminister, aber auch sozusagen repräsentativ für die Vielfalt in unserer Gesellschaft aufzustehen, wenn zum Beispiel Rassismus im Raum steht oder Menschenverachtung oder vor allem die eine politische Richtung, ja, die unsere Gesellschaft spalten will. Das ist natürlich eine Aufgabe von uns allen, aber gerade auch von uns Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das will ich schon sagen, das hat sich schon auch geändert durch die Debatten im Parlament, im Bundestag wie im Landtag, die Erfahrung gemacht, dass natürlich dann auch Menschen mit Migrationsgeschichte aus dieser einen Richtung auch nochmal anders thematisiert, anders angesprochen werden. Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin doppelter Staatsbürger. Mhm. Ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Deutsche. Ich habe seit Geburt beide Pässe. Mhm. Mein türkischer Pass hat für mich eigentlich in meinem Leben nie eine gesonderte Rolle gespielt, aber er wird von einer politischen Gruppierung immer gerne wieder zum Thema gemacht. Natürlich mit einer ganz bewussten politischen Agenda. Der Subtext ist, das ist keiner von uns. Der gehört eigentlich gar nicht hierher. Der vertritt im Zweifel Erdogans Interessen. Ich glaube, ich habe Erdogan immer härter kritisiert, als es die AfD jemals gemacht hat. Und insofern merke ich natürlich auch dieses Thema Herkunft, Identität. Es polarisiert und es sind sozusagen diese zwei Seiten. Wir haben einerseits große Fortschritte gemacht, darauf dürfen wir stolz sein. Schauen Sie sich die deutsche Nationalmannschaft an. Dennis Undaff, der gerade die Deutschen zu einem tollen Sieg geschossen hat.
Und leider nicht aber, in der Startelf da, aber gut. Aber ja.
Ja, oder jetzt Fußballer, ich mische mich da nicht ein. Ja, ja.
Nein, das war eine unsachliche Anmerkung.
Alles gut. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich drauf einsteige.
Nein, lieber aber nicht.
Wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer. Genau,
so ist es,
Ich muss nicht da noch mitmischen. Ich habe genug andere Themen auf der Platte. Aber ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und der Mannschaft natürlich weiterhin viel Erfolg. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Polarisierung. Und ich will abschließend eines sagen, und das nehme ich mir auch raus, auch manche Dinge sehr klar zu formulieren. Wenn es antisemitische Ausdrücke gibt oder Tendenzen aus der muslimischen Community zum Beispiel, egal aus welcher Community, aber auch aus einer muslimischen Community, dann habe ich da 0,0 Verständnis für. Ja? Und dann muss man auch das ganz klar und deutlich zurückdrängen. Mhm. Wer glücklich werden will in der Bundesrepublik Deutschland, wer Staatsbürger hier ist, der hat Rechte, der hat aber auch Pflichten. Und Pflichten heißt auch Teil der Erinnerungskultur, unserer Geschichte zu sein. Da kann man nicht sagen, ja, aber meine Vorfahren haben damit nichts zu tun. Sondern das ist, wie Bundeskanzlerin Merkel gesagt hat, deutsche Staatsräson. Jeder deutsche Staatsbürger, der hier lebt, egal was für einen Hintergrund er hat, muss dafür auftreten. Egal, ob das jetzt Antisemitismus von links außen, von rechts außen oder aus einer muslimischen Community ist, da gibt es kein Pardon. Und das werde ich auch immer genauso benennen. Da kann es niemals kulturellen Rabatt geben.
Super. Herr Bayers, ein fantastisches Schlusswort. War unheimlich spannend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank auch für diese tollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielleicht kriegen wir Sie ja mal wieder als Gast. War, glaube ich, spannend. Und dann wünsche ich alles Gute, auch für die familiäre Gestaltung des Alltages. Aber das haben wir, glaube ich, alle miteinander. Deswegen ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie da waren, Herr Bayers.
Vielen Dank für die Einladung und für das unterhaltsame Gespräch.
Wunderbar. Dankeschön. Und dann auch, liebe Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Gehen Sie gerne auch auf staatsanzeiger.de. Da finden Sie täglich Aktuelles. Und da schauen wir mal, wer nächste Woche zu Gast ist. Dankeschön. Thank you.